Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und es ist der 15. April. Ihr wisst alle da draußen, was das heißt. Bis zur Eröffnung unserer Landesausstellung sind es nur noch wenige Tage. Und in diesem Sinne freut es mich ganz besonders, dass ich an meiner Seite heute den wissenschaftlichen Projektleiter dieser Landesausstellung begrüßen darf, Dr. Olaf Siert. Hallo Olaf, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Marvin, vielen Dank für die Einladung.
Genau, und wir hatten es ja auch vor sehr langer Zeit tatsächlich schon mal angekündigt. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere fast allererste Folge mit Professor Köhne, wo wir so ganz grundlegend über das Ausstellungsprojekt insgesamt gesprochen haben, dass wir euch in diesem Podcast auch gerne nochmal einen Einblick in die Ausstellung selbst bieten wollen. Das soll heute unser Ziel sein. Zunächst aber vielleicht ganz kurz zu Olaf Siert. Er hat Kunstgeschichte und Geschichte in Bamberg und in Berlin studiert und ist eigentlich tätig am Landesmuseum Württemberg in Stuttgart als Kurator, wurde uns aber unter anderem aufgrund seiner Promotion zu Frauenklöstern und seiner entsprechenden Expertise in diesem Bereich überstellt, zugeordnet, damit er hier mit uns um mit uns an der Reichenau-Ausstellung zu arbeiten. Und da wollen wir vielleicht einfach mal anfangen, bevor wir auf die Ausstellung selbst zu sprechen kommen. Hattest du denn vorher schon Großberührungspunkte mit der Reichenau oder was waren bis dahin deine Berührungspunkte mit der Reichenau?
Bevor wir da aber in die Inhalte einsteigen, eine kurze Randbemerkung von meiner Seite. Der Podcast Mönchsgeflüster Klostergeschichten aus dem Mittelalter ist nominiert für den Digamus Award. Das ist ein Preis für digitale Projekte in Museen und steht entsprechend auch zum Publikumsvoting zur Auswahl. Und es würde mich ganz persönlich, aber auch das Team enorm freuen, wenn ihr uns da eure Stimme schenken könntet. Die Stimmabgabe ist sehr, sehr einfach. Ihr geht einfach auf den Link, den wir euch unten in den Shownotes verlinken. Und da klickt ihr dann einfach auf die Stimmabgabe. Es ist keine Eingabe von E-Mail-Daten oder Ähnlichem notwendig. Und wir würden uns natürlich besonders freuen, wenn ihr diesen Link auch an eure Freunde und Bekannte teilen würdet, die vielleicht auch ein Interesse am Mittelalter und an diesem Podcast haben. Der Podcast Mönchsgeflüster hat sich in den letzten Monaten wirklich großartig entwickelt. Und dieser Digamus-Preis wäre wirklich noch ja so das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Und damit gehen wir auch wieder zurück zu Olaf, der uns berichtet, welche Berührungspunkte er bisher mit der Reichenau gehabt hat.
Ja, für mich ist es eigentlich eine Rückkehr sozusagen. Ich habe vor über 20 Jahren mal in Konstanz gelebt, einige Jahre. Und da blieb es natürlich nicht aus, auch die Gegend zu erkunden. Und ich habe die Reichenau besucht. Allerdings, das war noch vor dem Studium. Und ich hatte vom Mittelalter noch wenig Ahnung. Das habe ich dann sehr stark vertieft später. Wie gesagt, dann sogar promoviert, aber eher über spätmittelalterliche Klöster. Und insofern passte das natürlich wie die Faust aufs Auge, als ich diese sehr freundliche Einladung bekam, an dem Projekt mitzuwirken.
Ja, wunderbar. Und ihr habt es in unserem Podcast schon gehört, wir sind dann eher im Früh- und Hochmittelalter unterwegs, aber auch fürs Spätmittelalter gibt es ja tatsächlich einige interessante Punkte zur Reichenau. Wir haben über viele, viele Themen bis hierhin gesprochen und wollen jetzt einen Blick in die Ausstellung selbst werfen. Was ist denn da so ein bisschen der rote Faden, der sich da durchzieht? Was können die Leute erwarten? Welche Großthemen werden da so im Allgemeinen besprochen?
Ja, wir haben ja einen Rundgang, der geht über zwei Etagen im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz, etwa 900 Quadratmeter. Es gibt einen einführenden Raum gleich im Erdgeschoss, wo so ein bisschen Grundlagen gelegt werden für alle Besucher in wenigen Minuten in einer sehr schönen Animation. Und dann bewegt man sich sozusagen vom Großen immer mehr in dieses ehemalige Kloster hinein. Es geht um die Gründungszeit, als überhaupt in der Bodenseeregion die ersten Klöster entstanden sind. Im Vorfeld sieht man einige Bilder sogar von europäischen Klosterinseln, ein Phänomen, das es nicht nur hier gegeben hat. Und von dieser wunderschönen Bodenseelandschaft, die einen dann empfängt im ersten großen Raum, werden wir dann sozusagen die Grundlagen so ein bisschen erarbeiten. Wer hat dieses Kloster gegründet? was ist dort passiert. Da gibt es Legenden und natürlich auch bestimmte Regeln, nach denen man gelebt hat. Man hat Gebäude errichtet, vielleicht auch schon das eine oder andere vorgefunden. All das wird sehr spannend mit Filmen, mit verschiedenen Medien sozusagen dargestellt. Und wenn der Klosterbau errichtet ist, dann wächst sozusagen das Inselkloster immer mehr, bekommt ja auch viele Geschenke an materiellen Grundlagen, um überhaupt leben zu können. Und es werden mehrere Kirchen errichtet, sogar am Festland, in verschiedenen Orten. Das ist sozusagen das Wachsen der Klosterinsel Reichenau. Und dann stellen wir die Frage, was haben denn diese Mönche, dieser Mönchskonvent eigentlich den ganzen Tag gemacht? Was war ihre Aufgabe? Da kommt man natürlich zuerst auf die Liturgie, das Stundengebet und die Messfeier. Aber es gibt auch ganz wenige Objekte, die sich mit der Alltagskultur beschäftigen. Einige archäologische Funde und auch sonstige Hinterlassenschaften von den Mönchen. Und dann bewegen wir uns auf der anderen Ebene sozusagen immer mehr ins Allerheiligste, wenn ich das jetzt mal aus heutiger Sicht so nennen will, Richtung Prachthandschriften, die ja vor allem auch der Liturgie gedient haben, aber durchaus nicht auf der Insel selbst, sondern meistens für sehr hochstehende Empfänger. Wie sind die entstanden? Wie hat man die hergestellt? Das Skriptorium wird vorgestellt mit Originalobjekten, dann die Bücher, der große Bestand, der sich noch befindet. In Karlsruhe gibt es sehr viele Bücher aus der Bibliothek Reichenau, die von den Mönchen selber genutzt wurden. Und das führt uns sozusagen zu allen Facetten der Buchproduktion und der Inhalte bis hin zur Literatur. Denn es sind nicht nur bedeutende Wissenschaftler, sondern auch Literaten hervorgegangen aus dieser Klosterinsel. Und das ist schon sozusagen eine Überleitung zur Strahlkraft dieses Klosters, das eine große Bedeutung hatte im Frühmittelalter. In der Karolingerzeit, in der Autonenzeit, das ist so ein bisschen der Schwerpunkt der Ausstellung und entsprechend bewegen wir uns auch in diese Höfe, wo die Reichenauer Mönche und Äbte intensive Beziehungen gepflegt haben zu verschiedenen Erzbischöfen im Reich, die Bücher erhalten haben, Äbte wurden zu Erzbischöfen und so weiter. Und so gibt es ein ganzes Geflecht von Außenbeziehungen dann auch dieser Insel. Und dann werden wir natürlich in einem relativ knappen Abschnitt auch sozusagen das Ende des Klosters in der frühen Neuzeit beleuchten und dann sozusagen kann man als nächstes auf die Insel fahren.
Genau, wunderbar. Ein erster schneller Parforce-Ritt durch die ganzen Themen und Räume, die wir da in Konstanz euch so anbieten. Aber wir wollen gerne diesen Einblick noch etwas weiter vertiefen und fangen deswegen quasi nochmal von vorne an. Du hattest erwähnt, am Anfang wird vor allen Dingen diese Ausgangslage, die Gründungssituation des Klosters Reichenau erklärt. Also welche anderen Klostergründer gibt es in der Phase oder auch Gründerinnen natürlich? Und was sind so die Grundlagen für diese Gründung und den Aufbau des Klosters Reichenau? Also das ist jetzt natürlich auch sehr subjektiv gefärbt, muss man natürlich sagen. Aber was würdest du sagen, welches Exponat ist da in diesem Auftakt so das Spannendste oder hat dich vielleicht auch persönlich am meisten fasziniert?
Ja, da gibt's natürlich eine ganze Reihe. Und wenn wir diese ganzen anderen Klostergründer und Eremiten, die sich da auf den Inseln niedergelassen haben, schon in den Jahrhunderten vor der Gründung der Reichenau in den Blick nehmen, dann möchte ich vielleicht aus dem Heiligen Gallus, auf den wir vielleicht später nochmal zurückkommen, auf den das Kloster St. Gallen zurückgeht, auch in Bodenseenähe, die heilige Verena und den heiligen Fridolin nennen. Die sind mir vorher gar nicht so bekannt gewesen. Und das sind tatsächlich auch Heilige, die schon in der Spätantike oder um 500 Klöster auf Inseln im Rhein, etwas unterhalb des Bodensees, gegründet haben sollen. Die tauchen oft zum ersten Mal dann wirklich in Reichenauer Quellen auf, weil wir diese fantastische Überlieferungslage haben, schon aus der Karolingerzeit. Und aus Bad Zurzach, wo Verena gelebt haben soll zuletzt, die eigentlich eine Ägypterin gewesen sein soll, haben wir ein wunderbares Armenreliquiar dieser Heiligen, das dann schon aus dem Spätmittelalter stammt. Man kann bis heute noch das Grab der Verena sich in Zurzach anschauen. Das ist eine interessante Frauenpersönlichkeit, Heilige eines Männerklosters. Und genau andersrum ist es in Säckingen oder heute Bad Säckingen, wo der Fridolin aus dem westlichen Frankenreich kam im Auftrag eines heiligen Bischofs, um auf einer Rheininsel ein Frauenkloster zu gründen. Das war dann das spätere Frauenstift Säckingen, sehr renommiert mit bedeutenden Klosterfrauen, die auch aus kaiserlichen Familien stammten. Und über diesen Fridolin, da gibt es eine ganze Reihe von Objekten, die interessant sind, auch weil dort Mönche in Aktion gezeigt werden. Dann meistens aus spätmittelalterlicher Perspektive, da haben wir vier sehr schöne Reliefs aus der Schatzkammer in Säckingen, wo man sehen kann, wie der Heilige kommt und auf dieser Insel dann mit Reliquien sozusagen landet und das Kloster dort gründet, den Rhein sogar umleitet mit Baumstämmen, von Ochsen gezogen und dann auf Missionsfahrt geht. Im Sinne eines Stand-up-Paddleboards kann man das deuten. So eine Art Floß mit Ruder, wo er dann den Rhein rauf und runter gepaddelt ist, um die Bevölkerung, die zwar schon in Teilen christlich war, sozusagen in diesem Glauben zu bestärken. Und das waren eigentlich die Vorläufer, die vor Pirmin sozusagen schon in der Region tätig waren, der dann ja auch gekommen ist und für 3 Jahre wahrscheinlich nur auf der Insel Reichenau geblieben ist, dort die Schlangen vertrieben haben soll und als Klostergründer verehrt wird.
Ja, über den hätte ich euch jetzt etwas mehr erzählt, aber ihr seht schon, deswegen ist es auch wunderbar, wie sich da, glaube ich, im Team bei uns einfach das ergänzt, was so ein bisschen auch die Vorlieben sind und die Interessen. Über die anderen Reihenklöster haben wir mit Frau Hüglin ja auch schon ein bisschen gesprochen. Also ihr seht, wir haben da ganz viele Anknüpfungspunkte, die sich in den verschiedenen Angeboten, die wir da gemacht haben, ja, gut ineinander greifen. Und so schreiten wir dann quasi auch schon in den nächsten Raum, denn so ein Kloster, das ist ja nicht einfach nur mal gesagt, dass ich das gründe, sondern da braucht man ja auch ein bisschen eine räumliche Hülle dafür, damit man da ja nicht bei strömenden Regen den Gottesdienst feiern muss.
Ja, das ist richtig, Marvin, du bist schnell wie immer. Ich möchte noch erwähnen, natürlich das Thema der Benediktsregel, die dann in der Zeit Karls des Großen auch noch dazu kommt, mit einem ganz frühen Objekt aus St. Gallen und auch sehr schönen Skulpturen aus dem Kloster Blaubeuren, wo wir Benedikt und seine Schwester Scholastica sehen können, die in allen Benediktinerklöstern, Benediktinerinnenklöstern verehrt wurden. Und diese Steinskulpturen von einem Lettner leiten auch schon so ein bisschen aufs Thema Klosterbau hin. Denn dieses Kloster, das ist ja umstritten bis heute. Ist es auf der grünen Wiese entstanden oder gab es dort schon Gebäude? Wir haben da eine sehr aufwendige 3D-Rekonstruktion machen können, um die du dich ja auch maßgeblich gekümmert hast, das zu betreuen. Mit Unterstützung aus Heidelberg von der Universität haben wir dort zum ersten Mal die Bauphasen der bestehenden Kirchen jetzt darstellen können. Das ist natürlich ganz, ganz spannend, auch wenn über die umliegenden Gebäude immer noch wenig bekannt ist. Da muss die Forschung auch tatsächlich noch weitergehen. Und ein Objekt ist natürlich in diesem Raum auch sehr interessant. Das ist eine Handschrift von einem irisch-schottischen Abt, der die heiligen Stätten in Jerusalem beschreibt. Und davon haben 2 sehr prominente Mönche der Reichenau, Reginbert und Walafried Strabo, eine Abschrift angefertigt, die sich heute in der Zentralbibliothek Zürich befindet. Und dort haben die beiden Reichenauer tatsächlich genauso wie auf dem berühmten St. Galler Klosterplan die Gebäude gezeichnet und dann beschrieben. Das ist sozusagen der kleine Bruder des Klosterplans, den wir hier zeigen können. Denn dieser Plan ist so empfindlich, dass er gar nicht bewegt werden kann. Den werden wir in einer aufwendigen filmischen Darstellung vorstellen. Denn dort können wir quasi nachvollziehen, wie sich die Reichenauer damals selbst die Funktionsweisen, die ganzen Räumlichkeiten eines solchen Klosters vorgestellt haben.
Das also quasi als Grundlage dann vor allen Dingen erstmal noch für Mittelzell, also wo heute das Münster St. Maria und Markus auch steht. Aber du hattest bei deinem ersten Raumdurchgang schon erwähnt, die Klosterinsel wächst. Und entsprechend haben wir es da ja mit einigen Stiftern auch zu tun. Stifter, die auch in der Folge mit Professor Untermann schon mal angeklungen sind. Aber jetzt hier in der Ausstellung können wir da ja noch ein paar flankierende Objekte dazu gesellen.
Genau, das ist ganz spannend, denn vor allem in der Karolingerzeit wird der Italienbezug schon ganz stark. Karl der Große hatte ja Oberitalien erst Ende des 8. Jahrhunderts überhaupt eingemeindet ins Karolingerreich und dort dann auch Vertraute eingesetzt als Bischöfe. Und 2 von diesen Alemannen waren es wohl, die kamen dann auch auf die Reichenau um 800, weil der eine sozusagen seinen Bischofsdienst in Verona in Oberitalien niedergelegt hat und sich dann zurückzog auf die Klosterinsel und der hat dann dort sich eine kleine Bischofskirche quasi errichten lassen. Ich glaube, Herr Untermann hat darüber schon gesprochen und wir können tatsächlich diese wunderbaren Altarschranken, die ausgegraben wurden in der Kirche, ergänzen um die Vergleichsstücke, die wirklich unglaublich ähnlich sind, aus Venedig, aus dem dortigen Archäologischen Nationalmuseum. Zwei sehr schöne Schrankenplatten, die den Altarbezirk in einer venezianischen Kirche abgeschrankt haben und genau dieselben Motive zeigen. Nur das Reichenauer Stück in Sandstein und die venezianischen Vergleichsstücke in Marmor. Und da sieht man, dass wohl Werkleute direkt aus Italien an den Bodensee mitgebracht wurden von diesem Egino, um für ihn diese Bischofskirche mit Taufbecken und allem drum und dran auszustatten. Das andere ist dann sozusagen der Bezug nach Radolfzell, gegründet von einem Rathold, der Nachfolger von Egino als Bischof von Verona, der dann ebenfalls auf die Reichenau kam. Aber da war dann irgendwie nicht mehr genug Platz, meinten die Äbte, und haben ihn dann quasi ans gegenüberliegende Ufer geschickt, wo die Reichenau auch begütert war. Und dort ist dann eine kleine Zelle entstanden. Man spricht auch von der vierten Zelle der Reichenau, Radolfzell eben. Und dort kamen dann auch Heiligenreliquien, die Rathold mitgebracht hatte. Unter anderem der heilige Zeno, der in Verona heute auch noch hoch verehrt wird, von dem wir auch ein sehr schönes Büstenreliquiar aus Radolfzell zeigen können.
Und das ist ja vielleicht auch ganz interessant bei diesem Zeno, aber auch bei dem Armreliquiar der heiligen Verena, was wir quasi im ersten Raum erwähnt haben. Das sind dann nicht einfach irgendwelche entfernt wirkenden mittelalterlichen Objekte, sondern die gehen zurück während der Ausstellungslaufzeit für wenige Tage, um dann in tatsächlichen Prozessionen noch mitgeführt zu werden.
Genau, das ist das Faszinierende, was ich auch ehrlich gesagt, als ich am Bodensee lebte, nicht so mitbekommen habe. Diese Heiligenfeste, die noch so zelebriert werden, wie das angesprochene Hausherrenfest in Radolfzell oder auch die drei Inselfeiertage auf der Reichenau. Jetzt in wenigen Tagen wird ja das Markusfest gefeiert am 25. April und es lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen, weil dort auch die gesamte Bevölkerung teilnimmt an den Prozessionen und in der Garde und im Chor und so weiter und immer hochstehende Gäste dann auch mit zelebrieren.
Das führt uns schon ganz schön auch zu den Heiligen, die hier am Bodensee, aber insbesondere natürlich auch auf der Reichenau verehrt werden, denn neben den Stiftern werden die Heiligen in diesem Raum thematisiert. Das ist natürlich eine bunte Auswahl, die man da theoretisch auf der Reichenau antreffen könnte, aber in der Ausstellung haben wir es auf die Hauptheiligen gewissermaßen beschränken müssen, oder?
Genau, also wir haben ja auch nicht unendlich viel Platz und wollen auch niemanden ermüden. Aber es ist tatsächlich so, dass die Reichenau ein altes Marienheiligtum war. Wir haben eine sehr schöne frühe Marienfigur aus einem ehemals Reichenauer Ort. Wie gesagt, der Reichenau war begütert in fast ganz Baden-Württemberg und der Nordostschweiz. Und da gibt es natürlich immer viele Beziehungen dann auch zu den Heiligen der besitzenden Kirche. Und außerdem natürlich dann Petrus, der dann quasi erst von Münster nach Niederzell gewandert ist als heiliger Patron und ein wenig abgelöst wurde vom heiligen Markus, der bis heute ja noch einen wunderbaren Schrein hat um 1300, den man in Münster bewundern kann und der mal zumindest in Kopie mitgetragen wird beim Markusfest. Und von dem haben wir ein sehr schönes Tafelgemälde aus der Staatsgalerie in Stuttgart, was ihn zeigt. Außerdem ist noch zu nennen der heilige Georg, der dann etwa 100 Jahre später auf die Reichenau kam, so um 900, von einem Herrn, der nicht nur Abt der Reichenau war, sondern auch Erzbischof von Mainz. Zu dem kommen wir vielleicht später dann noch.
Genau, und du hast es dann so schön angeführt. Was machen die Mönche denn den ganzen Tag? Damit beschäftigen wir uns dann in den nächsten zwei Räumen, wobei, und das kam ja im Podcast auch schon zum Tragen, es ist zunächst einmal das Gebet bzw. der Gottesdienst.
Genau, und wir haben ja wunderbare Gestalter, das Atelier Hamel und Dannenberg aus München, die hier eine Art Chorgestühl entworfen haben für uns. Also dieser Raum zur Liturgie ist eigentlich zweigeteilt. Einmal dieses Gestühl, da kann man auch selber Platz nehmen und sich dann Musik anhören, die von einer Schola im Reichenauer Münster aufgenommen wurde. Also originaler geht's eigentlich nicht, nach Reichenauer Handschriften. Und in diesem Bereich geht's natürlich vor allem um das Stundengebet. Also 8-mal am Tag kamen die Mönche zusammen in diesem Gestühl oder vorher auf Bänken, bevor es diese Erfindung gab mit dem gegenüberliegenden Chorgestühl. Und haben dann vor allem die Psalmen gesungen, also gebetet ist dann meistens auch gesungen, körperlich sehr anstrengend. Die hatten einen richtigen 8-Stunden-Tag, was Gesang angeht, kann man sagen. Und da haben wir natürlich eine sehr schöne Psalterhandschrift aus dem Reichenauer Bestand, auch sehr schön verziert. Denn die 150 Psalmen aus dem Alten Testament, die mussten einmal in der Woche nach der Benediktsregel gesungen werden. Später wurde es sogar dann noch häufiger als einmal die Woche gesungen. Und das heißt, die konnten die quasi auswendig und haben sich dann sozusagen dem Gesang widmen können. Und dann wurde natürlich auch die Messe gefeiert. Das hat im Laufe des Mittelalters immer mehr zugenommen an Bedeutung. Die Konventsmesse auf jeden Fall. Später dann auch andere Messen von den Mönchen, die auch als Priester geweiht waren. Die haben dann Messen gefeiert an den zahlreichen Altären. Wir haben eine Darstellung von 1477, wie viele Altäre für wie viele Heilige es denn dann gegeben hat in Münster alleine. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Und hier haben wir mit Objekten aus anderen südwestdeutschen Benediktinerklöstern ein liturgisches Gerät quasi versammelt, um ein bisschen zu zeigen, auch durchaus von einem karolingischen Räuchergefäß über einen wunderbaren goldenen Buchkasten aus Säckingen, der um 1000 begonnen wurde, später noch eine Rückseite bekommen hat, bis hin zu spätmittelalterlichen Objekten, einem großen Vorhängetuch aus Zürich, aus dem Kloster Rheinau, was auch auf einer Insel im Rhein lag, bei Schaffhausen und auch mit der Reichenau im Austausch stand, so dass man sich da sehr schön diesen Altar mit den ganzen Gerätschaften vorstellen kann.
Ein Bereich, der wirklich optisch etwas hermacht, sei es von der Gestaltung her, aber auch, weil einem da durchaus viel Gold und Silber entgegenblitzt. Das haben wir natürlich vorher auch schon, aber ich denke, da wird so der erste optische Höhepunkt auf jeden Fall sein. Und du hattest erwähnt, wir gehen dann vor allen Dingen auch zum Herzstück des Klosters über, ins Skriptorium, da wo die Handschriften entstanden sind. Denn wenn die Mönche nicht gebetet haben, dann waren sie zumindest auf der Reichenau wohl auch viel im Skriptorium unterwegs. Wir haben ja da wirklich eine sehr rege Produktion, nicht nur von diesen Prachthandschriften, sondern auch von sehr, sehr vielen Gebrauchshandschriften, die hier auf der Bodenseeinsel entstanden sind. Und unsere Kollegin Daria Soboleva, die sich ja vor allen Dingen mit dem Skriptorium beschäftigt hat, die hat immer dieses schöne Zitat gebracht, was wohl auch aus einer mittelalterlichen Quelle stammt: Drei Finger schreiben, aber der ganze Körper leidet.
Genau, und das hat sie wirklich in sehr viele Originalobjekte zusammengetragen, die die Buchherstellung illustrieren. Zum Glück haben wir sogar Griffel aus Silber und aus Bronze, die am Ufer der Reichenau gefunden wurden, sodass man sich vorstellen kann, wie man dort tatsächlich Entwürfe, Notizen in Wachstäfelchen eingeritzt hat, die man dann mit der verbreiterten Seite dieser kleinen Griffel wieder ausradieren konnte. Das war dann sozusagen die Vorbereitung und so die verschiedenen Schritte über die Pergamentherstellung bis zum eigentlichen Schreibvorgang und dann auch zur Buchmalerei natürlich. Dazu gibt es auch von ihr eine sehr schöne Medienstation, wo man das verfolgen kann.
Da wird dann entsprechend quasi geklärt, wie diese Handschriften entstanden sind. Aber wir wollen natürlich nicht nur den Entstehungsprozess zeigen, sondern kommen jetzt zu den absoluten Highlights der Ausstellung, den Prachthandschriften.
Genau, also natürlich sehr, sehr empfindliche Objekte, auf Pergament geschrieben. Insofern auch etwas abgedunkelt, dieser Bereich, dass da nichts passiert. Und da haben wir wirklich in zwei hintereinander geschalteten Räumen 10 hervorragende Vitrinen bekommen, die neu angeschafft wurden. Wirklich nur das Beste für die besten Stücke. Und wir sind sehr stolz, dass wir dort im Laufe der Ausstellungszeit tatsächlich 5 UNESCO-Handschriften zeigen können. Denn es gab 2003 die Auszeichnung für das Skriptorium der Reichenau, 10 ausgewählte Prachthandschriften. Etwa 70 sind heute noch europaweit und in den USA erhalten geblieben. Und von diesen 10 können wir 5 zeigen, einige nur 3 Monate. Aber es ist so, dass sie wirklich verteilt sind über die gesamte Ausstellungslaufzeit von 6 Monaten, sodass man immer mindestens 3 sehen kann. Und genau, also wir haben einen Bereich, da werden sozusagen erstmal die Anfänge schon der Prachthandschriften gezeigt in der Karolingerzeit mit sehr schönen Objekten aus St. Gallen. Einem wunderbaren Evangelistar, die auch dem schon genannten Reginbert, der damals Bibliothekar gewesen ist, des Klosters zugeschrieben werden. Und dann quasi mit einem kleinen Zwischenspiel um 900, vor allem natürlich die ottonischen Handschriften, für die Reichenau so berühmt ist, und beginnt dann eigentlich mit dem Paukenschlag des Gerokodex vor 969 entstanden, wahrscheinlich für den Kölner Dom. Denn dieser Gero, der wird mit dem späteren Erzbischof Gero von Köln identifiziert. Und das Frappierende ist, dass die Miniaturen in diesem Kodex direkt auf die Hofschule Karls des Großen 150 Jahre früher wieder zurückgehen, sich darauf berufen, die aufnehmen und neu interpretieren. Wahrscheinlich hat Mainz da eine große Rolle gespielt als Drehscheibe für diese Kodizes, die aus der Karolingerzeit dort noch erhalten waren. Und die Reichenauer machen aber dann auch was ganz Neues, Monumentales daraus, in fantastischer Farbgebung. Und was gleich besonders auffällt, sind die Widmungsbilder, wo wir auch sehr stolz sind, dass wir von den ganzen namentlich mit Mönchen verbundenen Handschriften wirklich alle Mönche, die dort dargestellt wurden, in dieser Ausstellung versammeln. Wie sie alle heißen, heute eher ungewöhnliche Namen wie Anno, Ebonant, Rotbrecht und Liotar. All diese kann man bei uns sehen, weil sie meistens nur einmal dann wirklich auch malerisch dargestellt wurden, wie sie den fertigen Kodex, also die Handschrift, an den Auftraggeber, oft dann eben Kleriker, Bischöfe oder sogar den Kaiser, überbringen, übergeben, durchaus sehr, sehr selbstbewusst, auch mit Beischriften, die das auch nochmal betonen. Man weiß immer noch nicht ganz genau, welche Funktion diese Personen hatten. Es sind nicht die Äbte der Reichenau. Es ist sowas wie der Hauptschreiber wahrscheinlich, der Projektleiter, der diese Herstellung, für die ja unglaubliche Ressourcen damals verwendet wurden, mit vielen hundert Häuten, die dafür verarbeitet werden mussten, vielen Mitwirkenden, die mitgeschrieben, mitgemalt haben, sozusagen, aber trotzdem dann jeweils in diesen Gruppen, die nach den eben genannten Personen und auch in der Forschung benannt werden, sozusagen denen zuzuordnen sind. Und ja, das ist sehr spannend, diesen Schöpfern sozusagen dieser Kodizes in der Ausstellung begegnen zu können.
Und ich glaube, das muss man an dieser Stelle auch wirklich nochmal ausführen. Also Handschriften und auch Prachthandschriften werdet ihr sicherlich in der ein oder anderen Mittelalterausstellung der letzten Jahre auch schon gesehen haben. Ich würde aber sagen, dass das jetzt hier seit langer Zeit, also schwierig da jetzt eine konkrete Zahl zu nennen, aber sicherlich in diesem Jahrtausend vermutlich die Ausstellung ist, die erstmals wieder oder erstmals vielleicht auch überhaupt so einen klaren Fokus auch auf diese Prachthandschriften legt und dann auch solche exquisiten Stücke versammeln kann. Also 5 Weltdokumenten Erbe. Einige davon kehren seit 1000 Jahren das erste Mal wieder zurück an den Ort ihres Entstehens. Also das sind tatsächlich einige Superlative, mit denen man da so um sich werfen kann und sollte man auch, glaube ich, tun. Denn wir haben in unserer Vorbereitung viel mit Digitalisaten gearbeitet, die es im 21. Jahrhundert dankenswerterweise gibt. Das hat uns auch selbst die Arbeit erleichtert. Aber wenn man dann mal das Vergnügen hat, wirklich auch vor diesen Originalen in live zu stehen und in eurem Fall dann mit einer Vitrinenscheibe dazwischen, aber nichtsdestotrotz, es sind viele Facetten, glaube ich, die man so an einem Digitalisat oder auch in einer Buchreproduktion nicht so erfasst einfach und wo es sich dann doch auch sehr stark lohnt, hier nach Konstanz zu kommen und sich die Originale anzuschauen. Einfach der Detailgrad der Malereien wird in so einem Digitalisat nicht immer erkenntlich. Dann einfach auch ein Verständnis für die Größe, weil so ein Digitalisat wird dann gerne auf so eine Einheitsgröße an eurem Bildschirm irgendwie zusammengeschoben. Und wir hatten es ja auch das ein oder andere Mal, dass wir dann überrascht waren, wie groß oder wie klein auch eine Handschrift in echt dann tatsächlich ist. Und jetzt zuletzt hatte ich noch das Vergnügen, vor dem Petershausener Sakramentar zu stehen, was ja auch unser Key-Visual der Ausstellung ist, die Ecclesia und diese Goldtuschearbeiten, die da das Ornament rund um diese Marienfigur darstellen. Das sind Lichtreflexe, die werdet ihr digital nie nacherleben können. Da muss man einfach davor stehen und deswegen lade ich da wirklich herzlich dazu ein. Herr Beukers hat in seinem Podcast ja auch sehr stark betont, dass alle nach Konstanz kommen sollen und sich das anschauen sollen. Also das ist wirklich was Einzigartiges und du hast vollkommen zu Recht gesagt, es lohnt sich da auch quasi mehrmals zu kommen, weil die Handschriften sind so empfindlich. Wir werden blättern, das heißt teilweise schon, glaube ich, nach 4 oder 6 Wochen werden bei einigen Exponaten neue Doppelseiten gezeigt oder dann nach 3 Monaten teilweise die Exponate auch ausgetauscht. Also ihr könnt da neue Doppelseiten sehen, ihr könnt da auch komplett neue Exponate sehen. Also es lohnt sich da mehrmals zu kommen, auch wenn ich mich da jetzt an dieser Stelle so gesehen wiederhole, aber man kann es nicht also genug unterstreichen.
Es gibt so gut wie keine Repros in der Ausstellung, vielleicht an ein, zwei Stellen, wo es dann gar nicht anders ging. Aber ansonsten haben wir das wirklich vermieden. Also beide Hälften der Laufzeit sind gleich hochwertig besetzt. Zum Beispiel, um noch zwei zu nennen, zwei aus Trier stammende Handschriften oder die Reichenauer mit Trierern zusammen und für Trier hergestellt haben, für den sehr kunstsinnigen Erzbischof Eckbert von Trier in den 980er Jahren. In der ersten Hälfte wird man diesen Codex Eckberti aus Trier sehen können und dann aus Cividale del Friuli in Italien in der zweiten Hälfte den Eckbert Psalter, der auch sehr farbenprächtig ist. Und ja, eigentlich muss man beide gesehen haben.
Auf jeden Fall. Und wir wissen aber nicht nur mit dem äußeren Erscheinungsbild dieser Handschriften zu glänzen, sondern die Inhalte der Handschriften sind ja auch nochmal ein anderer, aber mindestens genauso spannender Aspekt des Ganzen.
Genau, da bist du natürlich auch die berufene Person, eigentlich darüber zu sprechen, weil du dich ja intensiv auch mit den Beständen der ehemaligen Klosterbibliothek beschäftigt hast. Da geht es um Themen wie die Bibliothek selbst, wie sind die Bücher auf die Insel gekommen, da gab es regen Austausch mit anderen Abteien wie Saint-Denis, dem berühmtesten Königskloster der Karolingerzeit bei Paris oder Norditalien. All das, vor allem irische Handschriften, haben auch ihre Spuren hinterlassen, sodass heute immer noch Iren quasi nach St. Gallen zum Beispiel pilgern, um sich die anzuschauen, weil das Altirische dort noch nachvollziehbar ist. Und die sind oft eben dann von irisch sprechenden oder irischstämmigen Mönchen auf der Reichenau geschrieben worden. Das ist natürlich hochspannend, gerade diese Verbindungen, also kultureller Austausch par excellence quasi. Das Ganze wurde natürlich auch genutzt, denn die Klöster waren ja dann spätestens seit der Zeit Karls des Großen auch Bildungsinstitutionen mit Klosterschulen für den eigenen Mönchsnachwuchs, aber auch darüber hinaus, dass natürlich ein bestimmter Personenkreis dann diese Klosterschulen auch besuchen konnte, auch wenn man nicht Mönch werden wollte oder sollte. Und das hat die Grundlagen gelegt, das wird sehr schön dargestellt. Es gibt das Reichenauer Schulheft, was sich heute in Kärnten befindet, von der Reichenau stammt, wo man Vokabular und ein schönes irisches Gedicht drin findet über die weiße Katze, Pangurban und ähnliches. Und natürlich die sieben freien Künste, die gepflegt wurden, die Grundlage der Ausbildung, die man dann ja auch brauchte. Einmal sprachlich natürlich, das Latein musste erlernt werden. Da gibt es Wörterbücher mit althochdeutschen Übersetzungen in der Reichenauer Bibliothek. Und dann immer mehr auch die Wissenskultur, die gepflegt wurde. Und vielleicht nur das Stichwort, natürlich spielt da Hermann von der Reichenau oder Hermann der Lahme, wie er genannt wird, der schwer körperlich behindert gewesen ist, aber trotzdem ein Genie seiner Zeit war, eine große Rolle. Wir haben ein arabisches Astrolab, das ist sozusagen dieses Instrument zur Himmelsvermessung und Berechnung, worüber er eine wichtige Abhandlung geschrieben hat und auch schon eine ganz frühe Handschrift, auf die er wahrscheinlich schon zurückgreifen konnte, die sich heute in Konstanz noch befindet. Also auch echte Unikate der Wissenschaftsgeschichte, der Wissenskultur, die für Menschen, die sich vielleicht für Miniatur nicht ganz so interessieren, dann auf einer ganz anderen Ebene hochinteressant sein können.
Und neben Hermann dem Lahmen haben wir dann natürlich noch einen weiteren sehr prominenten Mönch der Reichenau, Walafried Strabo, der uns dann vor allen Dingen beim nächsten Thema begegnet.
Genau, es gibt dann einen Raum, der sozusagen dem literarischen Schaffen der Reichenauer gewidmet ist. Und da ist Walafried Strabo natürlich auch der Protagonist, muss man sagen. Also wir sind hier noch in der Zeit Ludwigs des Frommen, des Sohns von Karl dem Großen, und Walafried, der schon als Kind ins Kloster Reichenau kam, der hat quasi alles mitgemacht, alle Höhen und Tiefen der Reichsgeschichte als Mönch, als Abt, als Hofdichter in Aachen am kaiserlichen Hof und ist schon von dem her eine sehr faszinierende Persönlichkeit und hat perfektes Latein geschrieben. Das hat ja Herr Professor Licht sehr eindrucksvoll auch vorgeführt. Hat ein sehr breites Werk, also von der Beschreibung des Hofes über eine Jenseitsvision, von der noch Dante dann inspiriert wurde, Jahrhunderte später. Heiligenviten natürlich, Heiliger Gallus und Ottmar aus St. Gallen, die hat er verdichtet oder bedichtet, und natürlich sein berühmtes Büchlein zur Gartenkultur, was viele heute noch kennen und gerne lesen. All das wird man kennenlernen können in der Ausstellung, bevor es dann ja in den nächsten Bereich geht.
Ja, und da darf ich insofern schon mal vorwegnehmen, dass da mein Lieblingsobjekt zu finden ist, nämlich das Reichenauer Verbrüderungsbuch. Und ich würde auch sagen, dass das der Punkt ist, der mich, glaube ich, bei der Beschäftigung mit der Reichenau am meisten überrascht hat, vielleicht nicht, aber am meisten fasziniert hat, wie sehr dieser Punkt des Totengedenkens, also dass man quasi auch nach seinem Tod in Erinnerung bleiben möchte, um dann beim jüngsten Gericht von Gott, ja, nach im Idealfall positiv bedacht zu werden, wie sehr das eine Triebfeder der früh- und hochmittelalterlichen und eigentlich auch der darüber hinausgehenden Gesellschaft in Europa war. Und ja, an diesem Verbrüderungsbuch sehen wir eben wunderbar mit seinen 38.000 Namen, dass das nicht nur alltägliches Geschäft war, sondern auch wirklich die Mönche dazu gebracht hat, sich europaweit zu vernetzen. Es auch dazu geführt hat, dass Pilger aus Island, Skandinavien, vom Balkan sich da haben eintragen lassen. Also ein eigentlich sehr unscheinbares Objekt, weil es letztendlich, ich glaube, 106 Seiten oder so um den Dreh sind, die vollgeschrieben sind mit Namen. Aber diese Namen birgen sehr, sehr viele Geschichten in sich und einige dieser Geschichten erzählen wir dann auch in einer begleitenden Medienstation. Dazu natürlich noch ein paar Exponate, die dieses Thema der Memoria des Totengedenkens weiter flankieren. Aber auch viele von den Themen, die wir schon angesprochen haben, hätte man eigentlich da reinpacken können, weil das irgendwie doch ein sehr übergeordnetes Thema in der Zeit ist.
Genau, und da haben wir dann auch versucht, die europäischen Bezüge nochmal herauszustellen. Das große Netzwerk der Reichenau damals in Mitteleuropa bis hin nach Italien. Und das ist dann wieder mal ein Frauenkloster in Brescia, San Salvatore, wo ebenfalls sich so ein Memorial oder Gedenkbuch erhalten hat, was wir ausleihen konnten. Davon gibt's noch eine Handvoll. Und ja, das Tolle ist, wir sprechen hier über die Zeit des frühen 9. Jahrhunderts und in diesem Buch sind wiederum die Reichenauer Mönche zu finden und Walafried mit dabei, der auch das Reichenauer Verbrüderungsbuch, die Grundanlage, wohl mitgeschrieben hat. Sein Name ist nämlich zufälligerweise großgeschrieben, Großbuchstaben. Also ein wenig hat er dem Gedenken dann sozusagen nachgeholfen. Und es gibt die Überlegung, ob diese Gruppe von Reichenauer Mönchen auch in Brescia tatsächlich gewesen ist, vor Ort, sich dort hat eintragen lassen. Also ganz spannende Beziehungen, die man da wiederfinden kann.
Und mit diesem Netzwerk der Gebetsverbrüderungen und dann aber auch die ganzen Beziehungen, die überhaupt notwendig sind, um diese Prachthandschriften zu fertigen, beziehungsweise ja auch schlicht und ergreifend, um erstmal Aufträge für diese Prachthandschriften zu bekommen. Damit treten wir schon gewissermaßen aus dem Kloster hinaus und im letzten großen Raum der Ausstellung widmen wir uns ja vor allen Dingen dann auch nochmal diesen Außenbeziehungen beziehungsweise der Reichenau als Global Player.
Reichenau und die Welt, könnte man sagen, die dann dort nochmal dargestellt wird in verschiedenen Facetten. Es geht natürlich dann um die Beziehungen zu den Kaiserhöfen. Da haben wir sehr schöne Elfenbeinschnitzereien, Hofschule Karls des Großen aus Aachen, heute das Haag-Diptychon, das sich in Köln befindet, oder eine Darstellung der ottonischen Kaiserfamilie, die in Mailand entstanden ist und bis heute dort bewundert werden kann. Das sind sozusagen dann so die Leuchtturmobjekte, die für diese Beziehungen stehen in der Ausstellung, aber auch direkt aus dem Umfeld. Zum Beispiel gibt es den Schatzfund aus der Zeit Karls des Großen aus Steckborn am Untersee. Das war damals ein Reichenauer Hafenort der heutigen Schweizer Seite. Und dort wurde schon kurz vor 800 sozusagen eine große Zahl von Münzen verloren, vergraben, wie auch immer, vor allem aus Nordafrika stammend, vom damaligen islamischen Gouverneur von Nordafrika, Dirhams, und ein Denar Karls des Großen ist auch mit dabei. Also es zeigt wirklich die internationalen Beziehungen, die dort präsent waren, durch Kaufleute, Gesandte, wie auch immer. Die Äbte selbst waren auf Gesandtschaften in Byzanz und in Jerusalem, haben dann Reliquien mitgebracht und so weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und dann natürlich das große Beziehungsgeflecht vor allem zu den Bischöfen, Erzbischöfen. Da haben wir das Thema Mainz mit Erzbischof Hatto, der ja eben auch Abt der Reichenau gewesen ist um 900, aber auch Erzkanzler des Reichs war, also eine ganz wichtige politische Funktion eingenommen hat als Mainzer Erzbischof. Von dem haben wir das Hatto-Fenster ausgeliehen aus dem Diözesanmuseum in Mainz. Und das ist eines der großen Steinobjekte, wo sein Name auch in großen kapitalen Buchstaben eingehauen ist, was dann zweitverwendet dann wiedergefunden wurde in einer Mainzer Kirche. Oder aus Trier, aus der ottonischen Zeit, des Erzbischofs Eckbert, der schon angeklungen war, weil er eben mindestens zwei Prachthandschriften auf der Reichenau bestellt hat. Der fantastische Eckbert-Schrein, also wirklich eins der Hauptstücke des Trierer Domschatzes, wo wir auch sehr, sehr stolz sind, dass wir den zeigen dürfen. Auch ein interessantes Objekt, weil es die Form eines Fußes hat, oben auf diesem Schrein mit Gold beschlagen, denn es ist die Sohle des heiligen Apostels Andreas dort in diesem Schrein befindlich als Reliquie. Das wird durch den Fuß quasi mit Sandalenriemchen angedeutet.
Wir haben aber nicht nur die Außenbeziehungen der Reichenau, sondern die Reichenau, das hattest du vorhin auch schon bei einigen Stiftungen und Schenkungen angesprochen, verfügte über einiges an Landbesitz und an Gütern in dem heutigen Baden-Württemberg beziehungsweise in der heutigen Nordostschweiz. Also die Reichenau war auch Herrscherin und damit setzen wir uns in diesem Raum ja auch auseinander, also präsentieren verschiedene Urkunden, aber auch Münzen, die davon zeugen, dass hier wirklich Herrschaftsrechte ausgeübt wurden. Und ja, die Reichenau hatte ab einem gewissen Punkt das Problem, dass ihre Herrschaftsrechte etwas veraltet waren und ging dann dazu über, sich einige neuere Rechte vielleicht in gefälschten Urkunden zuzuschreiben. Also hier auch der große Komplex und sicherlich auch bekannte Komplex der Reichenauer Fälscherwerkstatt, wobei wir das ja auch ein bisschen einordnen, denn so kriminell, wie das auf den ersten Blick erstmal erscheint, ist es dann ja doch nicht. Also das sicherlich auch als ein zweiter großer Punkt in diesem Raum. Und dann hattest du vorhin in deinem Themendurchlauf schon erwähnt, dass es dann mit dem ja zumindest unabhängigen Kloster Reichenau auch langsam zu Ende geht.
Genau, da schließt sich dann der Bogen. Also nach dem Mittelalter gehen dann so ein bisschen die Lichter aus, wenn man so sagen will, was den großen Ruhm der alten Abtei angeht. 1540 kommt dann die Klosterinsel unter die Herrschaft der Fürstbischöfe von Konstanz, die immerhin die Klausur neu bauen. Also das ist ja ein bedeutender Renaissancebau, den man dort heute besichtigen kann, wenn auch etwas verändert und umgenutzt. Wie das alte Kloster ausgesehen hat, wissen wir gar nicht, aber immerhin haben wir dadurch so ein Gefühl von Kloster durch diesen Hof, der sich da neben der Kirche erstreckt. Und ja, dann gab es nochmal so eine barocke Blüte im 18. Jahrhundert, als dann die Reliquien zurückkehrten, die man im Dreißigjährigen Krieg in Sicherheit gebracht hatte, die Heiligblutreliquie vor allem. Da gab es dann nochmal große Prozessionen und man hat auch an das tausendjährige Bestehen gedacht, 1724. Aber dann war es doch relativ bald zu Ende. Die Abtei hat nicht mehr zu großer wirtschaftlicher Blüte gefunden wie andere Klöster. Und wir schließen dann eigentlich mit St. Gallen, also wo das erste Bild der Ausstellung eigentlich der heilige Gallus ist, dem man begegnet, der 100 Jahre vor Pirmin schon als Eremit in die Gegend kam. Und St. Gallen, was diesen Wandel der frühen Neuzeit besser verkraftet, auch durch den Anschluss an die Eidgenossenschaft, aber immer noch mit dem Reich in Verbindung steht. Und da haben wir ein Gemälde aus St. Gallen ausgeliehen, wo der damalige Kaiser dem Fürstabt von St. Gallen die Herrschaftsrechte überträgt. Also dort, wenn es gepasst hat, hat man sich gerne noch ans Reich erinnert sozusagen und die Rolle dieser Abtei, während die Reichenau dann eigentlich schon aufgelöst war. Also insofern eine sehr unterschiedliche Entwicklung dieser beiden über lange Zeit eng verbundenen und im Austausch befindlichen Klöster, was ein bisschen auch die Zufälle der Topografie dieser Lage dann im Grenzgebiet auf einmal der Reichenau, die am See lag, aber auf dem anderen Ufer waren dann eben die Eidgenossen. Das hat sich dann für dieses Kloster nicht so günstig entwickelt.
und das ist vollkommen zu Recht schon angesprochen gehabt. Der Ausstellungsbesuch muss da noch nicht enden. Man kann dann wirklich noch weiterfahren auf die Klosterinsel Reichenau selbst. Ich habe es gestern nochmal ausgemessen. Es sind genau 7 Kilometer Luftlinie. Also ja gut, über die Verkehrswege sind es dann ein paar mehr. Aber ihr seht schon, es ist in wirklich sehr deutlicher Nähe zueinander. Da haben wir dann noch verschiedene weitere Angebote, sei es die neu eingerichtete Münsterschatzkammer mit den schon erwähnten Schreinen, die dann auch zu den Prozessionen über die Insel getragen werden, die neu eingerichteten Klostergärten mit einem wunderbaren Konzept, aber auch eine neu eingerichtete Dauerausstellung im Museum Mittelzell durch unsere Kollegin Christina Nägele, die dann vor allen Dingen auch nach dem Ende unserer großen Landesausstellung im Oktober noch vor Ort bleiben wird und auch einige dieser neuen Forschungserkenntnisse, die im Rahmen des Projektes entstanden sind, da verankert. Also es bleibt auch wirklich was vor Ort und dann natürlich das Ganze begleitet durch unsere Ausstellungs-App, wo ihr sowohl Inhalte zur Ausstellung in Konstanz, aber auch zur Erkundung der Klosterinsel findet. Insofern ist es das Schöne an einem Podcast. Wir haben euch jetzt sehr, sehr viel erzählt über ganz spannende Objekte, aber ihr habt sie alle noch nicht gesehen. Das heißt, all ihr da draußen müsst jetzt wirklich nach Konstanz fahren. Wie gesagt, in 5 Tagen haben wir eröffnet, ab 20. April bis 20. Oktober, um euch diese ganzen wunderbaren Schätze der europäischen Klosterkultur anzuschauen. Und ich persönlich hatte ja schon meine Hauptfaszination oder vielleicht auch mein Lieblingsobjekt benannt. Olaf, jetzt 2 Jahre später, nachdem du dich sehr intensiv mit dieser größten Insel des Bodensees auseinandergesetzt hast, was würdest du sagen, hat dich in den letzten 2 Jahren am meisten fasziniert und was ist dein Lieblingsobjekt in der Ausstellung geworden?
Mein Lieblingsobjekt, das fällt mir tatsächlich schwer, mich zu entscheiden, muss ich ehrlich sagen. Also besonders fasziniert war ich eigentlich, dass man sozusagen wie durch ein Fernglas, obwohl man nicht mal genau weiß, wie dieses Kloster genau ausgesehen hat, weil so viel sich dort verändert hat, vor allem im 19. Jahrhundert, dass man so viel über diese Karolingerzeit erfährt und was Menschen dort gedacht haben und sich ausgedrückt haben, in einer unglaublichen Dichte. Und da muss ich einfach nochmal auf Walafried Strabo zurückkommen, der mich da wirklich sehr fasziniert hat. Also man muss das erstmal entdecken so ein bisschen. Und wir haben uns ja auch entschieden, ihm dann sozusagen darzustellen. Es gibt nicht mal ein Bild von ihm, aber er war wirklich an allen Projekten des Klosters in dieser Zeit beteiligt. Also sei es der Klosterplan, den literarischen Aufbruch, das Gedenkbuch, überall hat er quasi mitgemischt. Man sieht auch, was das für eine Aufbruchszeit gewesen sein muss, wo ja dieses Klosterwesen auch auf ganz neue Füße gestellt wurde. Und aber dass sich da so viel erhalten hat, rund um wenige Personen sozusagen, das fand ich schon besonders faszinierend. Und das haben wir versucht darzustellen, nachvollziehbar zu machen.
In diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Olaf, dass du uns heute die Inhalte der Ausstellung mal etwas genauer vorgestellt hast und wir hoffentlich so Appetit machen konnten, dass möglichst viele Hörerinnen und Hörer dann unsere Ausstellung auch besuchen. Vielen Dank.
Ja, auch ich habe zu danken allen, die uns unterstützt haben, natürlich jetzt in den letzten Jahren, wissenschaftlich, Universitäten, Museen mit Leihgaben. Und insofern haben wir wirklich als Gemeinschaftsprojekt da eine Menge auf die Beine gestellt. Und ja, wir können es nur empfehlen, bald vorbeizukommen. Vielen Dank, auch an dich.
Vielen Dank. Und ihr kennt es bereits, wenn ihr nun hoffentlich Interesse habt an der großen Landesausstellung, dann gibt es natürlich die Ausstellungswebsite in unseren Shownotes. Die verlinken wir euch da wie so häufig. Da findet ihr alle notwendigen Informationen für euren Besuch, sei es Öffnungszeiten, Ticketpreise etc. Ihr findet das Badische Landesmuseum natürlich auch auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook und Instagram. Da bekommt ihr aktuelle Informationen, aber auch tiefergehende Inhalte auch nochmal zur Reichenau-Ausstellung. Und wenn ihr Lust habt auf weitere Geschichtspodcasts, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein oder schaut auch mal bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.